Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und wir sind heute in voller Besetzung mit dabei zur letzten Sendung in diesem Jahr 2019. Neigt sich dem Ende und wir sind nochmal alle angetreten, um mit euch über alles zu quatschen, was dieses Jahr passiert ist und was gerade aktuell ist. Und ein kleines extra Schmankerl haben wir hinten raus auch noch. Da kommen wir dann dazu. Jetzt erstmal schönen guten Abend. Timo Leinchen.
Moin Moin.
Tobi Bechen.
Moin Moin.
Und Dr. Tobi W.
Moin Moin.
Grüße Sie, euer Ehren. Wie ist das Wertebefinden?
Weihnachtlich.
Ach, tatsächlich.
Ich sitze hier mit meiner Zipfelmütze und rotem Bommel vorne dran, nee, weißem Bommel vorne dran. Und ja. Ich fühle mich ganz weihnachtlich.
Ich versuche gerade, mich als Meinzelmännchen vorzustellen.
Oh, und ich weiß jetzt sogar, wo Tobi sitzt, weil wir nämlich heute Morgen in Mainz noch zusammen gefrühstückt haben. Aber mittlerweile bin ich wieder in Hamburg.
Verstehe. War anscheinend eine Fahrt, wo du irgendwie die ganze Zeit den Mund offen hattest und aus dem Fenster geschaut hast, oder? So wie deine Stimme heute klingt.
Ja, ich hatte lange diskutiert mit Greta Thunberg.
Ja.
Die saß da im Weg rum, als ich durch wollte.
Ja, super nervig. Wie Leute immer auf dem Boden sitzen im Zug.
Die immer im Gang sitzen, ey.
Schrecklich. Naja, Tobi, wie läuft's bei dir so?
Ganz gut, ich kann nicht klagen. Bisschen kalt ist es, weil mir tatsächlich die Heizung hier gestern ausgefallen ist. Und ich jetzt auf alternative Beheizungsmethoden zurückgegriffen habe, zumindest fürs Wohnzimmer.
Ölfässer, alles klar.
Ja, na klar.
Hast du Lukas die Katze ins Laufrad gesteckt?
Nein, ich hab tatsächlich einen kleinen elektrischen Heizofen angeschlossen, cool. Dass es zumindest ein bisschen Temperatur hier drin hat.
Da kommt wirklich Weihnachtsstimmung auf.
Ja?
Ja.
Nicht wahr?
Genau. Neben mir steht auch einer. So ein elektrisches Heizdingsbums. Für das riesige Studio reicht der normale Heizkörper nicht. Da muss ich immer noch ein bisschen zuheizen dann. Der steht hier so, dass er die Wärme unter den Tisch pumpt. Dann fühlt man sich ganz wohlig immer beim Podcasten. Servus, übrigens. Der Podcasten.
Der Podcasten.
Der Mythenkai. Und der Podcasten. Jawohl.
Ich glaube, daraus werde ich später in der Sendung meine Highlights des Jahres zusammenstellen. Ja, aber erstmal lass uns in Medias Res gehen und mal gucken, was in der Themenliste steht. Die Formel E wird jetzt endlich FIA-Weltmeisterschaft. Und ich weiß auch warum, denn das ist eine wichtige Geste, um zu vermeiden, dass Leute Fehler machen. Wenn man in Zukunft sagt, die Formel E-Weltmeisterschaft, macht man keinen Fehler mehr. Und wenn man weiterhin die Formel E-Meisterschaft sagt, macht man auch keinen Fehler. Und deswegen sind sie jetzt in Weltmeisterschaft. Das heißt eigentlich nicht jetzt, sondern erst ab kommender Saison, richtig?
Richtig. Da sagt mal einer, es gibt keine News mehr im Winter. Formel E fährt runter, gibt keine Nachrichten mehr. Denkste, Formel E wird Weltmeisterschaft. Das Ganze ab Saison 7, das war ja eigentlich nur noch eine Formalität. Also für eine Weltmeisterschaft, da braucht man, was war die Anzahl? Tobi, hilf mir. Ich glaube, drei Hersteller braucht man. Drei verschiedene.
Hersteller, genau.
Und man muss Rennen auf mehreren Kontinenten austragen. Und dann muss man noch eine Gebühr bezahlen. Und Formel E hat eben einen Haufen Hersteller und einen Haufen Kontinente, auf denen die Formel E fährt, nur eben bisher nicht wirklich die Lust gehabt, die Gebühr zu bezahlen. Aber weil das dann mit diesen ganzen großen Namen wie Mercedes, Porsche, Audi, BMW, Jaguar, Nissan und so weiter eben doch eine Prestigesache vielleicht auch ist, einfach Weltmeisterschaft sich nennen zu dürfen, hat die Formel E Geld in die Hand genommen und quasi als letzter großer Akt von Alejandro Agag nochmal die Weltmeisterschaft an Land gezogen. Ich habe heute einen Artikel geschrieben, wo ich dran gedacht habe, Mensch, die Formel E hat angefangen mit einer Unterschrift in Paris auf einer Serviette im Restaurant und Agags Zeit in der Formel E endet mit einer Unterschrift in Paris, aber auf dem Vertrag, der die Formel E zur FIA-Weltmeisterschaft werden lässt. Fand ich ein ganz
so
schönes...
Schließt so schließt sich der Kreis.
So schließt sich der Kreis.
Ja,
wundervoll. Übrigens ein Hinweis noch zur Finanzierung. Nach unseren Informationen hat die Formel E und die Hersteller zusammengelegt, um diese Summe aufzutreiben. Also mittlerweile sind ja genug dabei, die auch nochmal sicherlich Bock auf einen WM-Status haben, wie jetzt auch Porsche, Mercedes, und so hat man sich jetzt wohl geeinigt, dass man da zusammengeschmissen hat.
dann müssen die zwei jetzt ja aber voll Strom geben in Saison 7, dass sie sagen können, wir sind die ersten Formel-E-Weltmeister, oder?
Oh ja.
Meinst du, das ist nochmal ein extra Ansporn, oder?
So wie Lucas Di Grassi das ja schon seit Jahren tut.
Ja, richtig. Man muss steht das nicht haben. Nicht heute noch bei dem in der Twitter-Biografie? Lucas Di Grassi, ja. Guck mal flott ja, nach.
Formula
E-World Champion. Ist aber falsch. Der ist bisher immer nur Formula E-Champion gewesen. Aber jetzt ab 2020/21 der Saison könnte er ja potenziell Formel E-Weltmeister werden.
Also seine Argumentation wäre wahrscheinlich, ich bin der Meister der einzigen, der weltweit einzigen Formel-E-Meisterschaft und damit ja wohl Weltmeister.
Vielleicht.
Man kann sich da schon alles so hinlegen, dass es passt, ne? Aber hör mal, jetzt nochmal kurz zum Geld. Wenn man für den Weltmeisterschaftsstatus zahlt, was glaubt ihr, wird sich das niederschlagen auf Eintrittspreise, die ja ohnehin nicht mehr so ganz günstig sind, wie sie mal waren? Wird das,
nee,
noch, das wird es noch teurer also, oder merkt man das nicht als Kunde?
Nee, das ist ja eine einmalige Gebühr, wenn ich das richtig verstanden habe, die jetzt einmal hier bezahlt wurde, um das eben dieses Verfahren in Gang zu setzen und diesen Status sich zu leisten. Aber ich glaube, das ist jetzt eine einmalige Investition und die keine großen Auswirkungen hat. Ich meine, wir haben gesehen, die letzten Jahre, die Ticketpreise ziehen sowieso an. Das werden sie sicherlich auch so weiterhin tun, ohne WM-Status. Ich glaube, das ist davon unabhängig.
Die Formel E ist jetzt damit in einem erlauchten Kreis auch von den größten Rennserien der Welt. Es gibt nämlich gar nicht so viele Weltmeisterschaften. Es gibt die Rallye-WM, die WRC, die Rallye-Cross-WM, die WRX und die Langstrecken-WM und natürlich die Formel 1. Also WRC, WRX, WEC, Formel 1 und dann demnächst auch Formel E. Ein sehr kleiner, sehr erlauchter Kreis.
Und die Elektrovariante der WRX, die ist nicht auch gleich automatisch Weltmeisterschaft, oder weiß man das noch nicht?
Quasi schon. Die WRX ist ja eine ganze Serie, wo es mehrere Klassen gibt. Und da gibt es dann die...
Also die Elektros sind dann quasi eine Klasse innerhalb
genau, der... Genau, ja. Ich bin da gar kein Rallycross-Experte, aber es gibt mehrere Fahrzeugklassen. In der WRC gibt es die WRC 1, 2 und 3 mit den Junior-Fahrzeugen da drin. Und also für die Nachwuchsfahrer und naja, bei der WRX wird es dann eben auch die E-Kategorie geben, aber der ganze Oberbegriff ist Weltmeisterschaft.
Verstehe. Also erben die quasi den Weltmeisterschaftsstatus. Das ist natürlich auch gemütlich dann. Kann man machen.
So sieht's aus.
So sieht's aus. Naja, gut, schön. Also in dieser Saison wird sich jetzt am Speak erstmal nichts ändern. Ne? Heißt immer noch Meisterschaft. Darf man nach wie vor nochmal ein Jahr drauf achten jetzt. Und dann ne, haben wir sie, die offizielle Formel E Weltmeisterschaft. Und wo wir gerade in die siebte Saison gucken, in die Zukunft gucken, können wir ruhig noch vielleicht ein, zwei Saisonchen weiter gucken. Ich glaube, das ist ein Thema für Tobi W. Da geht's ums technische Reglement für Saison 9, aus dem man so ein paar Sachen rauslesen kann bezüglich der nächsten Generation Formel E Rennwagen.
Genau so sieht das aus. Wir sind zwar gerade erst am Anfang von Saison 6, haben jetzt die ersten beiden Rennen hinter uns. Aber natürlich, die Firmen brauchen ein bisschen Vorlauf, was die Entwicklung der nächsten Fahrzeuggeneration angeht. So ist ja festgelegt worden, dass die Gen-2-Autos, genau wie die Gen-1-Autos, schon vorher 4 Jahre verwendet werden sollen, also 4 Saisons. Das heißt, die Saisons 5 bis 8. Und da man für die Gen 3, also für die dritte Fahrzeuggeneration, dann natürlich auch wieder einen Einheitslieferanten für die Reifen, für das Chassis oder für die Batterien braucht, muss das alles rechtzeitig in die Wege geleitet werden. Deshalb ist man jetzt gerade dabei, schon die technischen Rahmenbedingungen festzulegen. Was da jetzt bekannt geworden ist, ist, dass die Fahrzeuge deutlich mehr Leistung erhalten sollen. Man redet da von 450 kW, die dann höchstwahrscheinlich im Quali-Betrieb zur Verfügung stehen. Das sind so rund um die 600 PS, die die Wagen dann haben, umgerechnet. Das ist schon eine Hausnummer und fast doppelt so viel, wie aktuell zur Verfügung steht. Es war sogar eine Leistungserhöhung auf ungefähr 600 kW, also mehr als 800 PS im Gespräch. aber von dem hat man dann Abstand genommen, weil die Rekuperation, also die Energierückgewinnung in dieser Größenordnung aktuell technisch nicht möglich ist und das also dazu geführt hätte, dass die Rennen deutlich kürzer werden oder die Akkus noch viel größer sein müssten, als sie jetzt sind oder sein sollen. Hat natürlich auch gewisse Nebeneffekte, und zwar wird möglicherweise das Thema Streckensicherheit bei mehreren Formel-E-Kursen ein Thema werden. Die FIA hat ja gewisse Kategorien, in denen sie die Rennstrecken bewertet. Die nennen sich Grade, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4. Im Moment sind Formel-E-Strecken, also Grad 3. Das heißt, Fahrzeuge müssen mindestens 2 Kilogramm pro PS an Leistungsgewicht haben. Für die Formel-E-Kurse haben sie sich da zwar ein Hintertürchen offen gehalten, dass sie sagen, für die Formel-E gelten besondere Regeln, die dem technischen Reglement der Formel-E entsprechen. Aber wenn jetzt die Leistung natürlich deutlich in die Höhe geht und das Gewicht möglicherweise verringert wird, hat man ein deutlich höheres Leistungsgewicht. Das heißt, die Sicherheit muss an den Kursen nachgebessert werden. Ist aber, ich sag mal, eher eine Randgeschichte, die in dem Zusammenhang mit ein Thema wird. Noch ein paar mehr Details zur technischen Seite. Man will an der Hinterachse komplett auf eine mechanische Bremse verzichten und dann nur noch elektrisch über Rekuperation bremsen.
Wow. Das ist ja mal ein Vorhaben, oder? Wie bremse ich denn, wenn der Akku voll ist? Das wird schwierig.
Das ist eine sehr gute Frage. Dann hat man halt offensichtlich keine Bremse an der Hinterachse, was wieder zu, ich sag mal, anderen Problemen, was das Fahrverhalten angeht, führen würde. Zusätzlich, um, ich sag mal, die Rekuperation in eine Größenordnung zu heben, die mit der Maximalleistung, die zur Verfügung steht, einhergeht, ist auch eine Rekuperation an der Vorderachse geplant. Also man soll Energie an der Vorderachse zurückgewinnen können. Und das wäre eigentlich die technische Basis für einen Allradantrieb, der vor ein paar Jahren ja schon mal als mögliche Idee für die Zukunft rumgegeistert ist, sage ich mal. Allerdings will die Formel E das ausdrücklich nicht, weil ein Allradantrieb hätte halt als Folge, dass das Fahrverhalten deutlich einfacher kontrollierbar wird und dann wären die Fahrzeuge nicht mehr anspruchsvoll genug zu fahren und man hat Angst, dann, dass der Fahrer wenig Unterschied nur noch ausmachen könnte. Ja. Weiterer Punkt, der in dem Zusammenhang kommen soll, und das hatte Alejandro Agag ja auch im Gespräch mit Timo schon im Frühjahr bestätigt, ist, dass es Boxenstops wieder geben soll, bei denen jedoch nicht das Auto gewechselt wird, so wie bei den Gen 1 Autos, sondern tatsächlich soll dann eine Schnellladung der Akkus stattfinden. Da bereitet die FIA bereits aktuell auch eine Ausschreibung vor für die benötigte Hardware und auch für die Ladeinfrastruktur. Die Boxenstops sollen etwa 30 Sekunden dauern, wenn man jetzt mal 450 Kilowatt anlegt, die dann beim Laden verwendet werden, könnten so bis zu 3,75 Kilowattstunden in 30 Sekunden zurückgewonnen werden. Wenn die Boxenstopp ein bisschen länger werden, ein bisschen mehr, wenn sie kürzer werden, ein bisschen weniger, aber das ist ungefähr die Größenordnung, über die wir hier reden. Bringt natürlich auch Probleme mit sich. Ganz klar ist die Thermik ein Problem. Die Batterien werden, wenn sie mit so viel Strom geladen werden, natürlich irre warm. Und vor allen Dingen gibt es dann auch chemische Prozesse, die innerhalb der Batterie, besonders an den Elektroden, ablaufen. Und das ist möglicherweise noch ein größerer Stolperstein, der in dem Zusammenhang existiert. Denn die Batterie soll auch bei den Autos der dritten Generation ein Einheitsteil bleiben. Und vor allen Dingen soll sie über die gesamte Saison halten. Und wenn dann beim Schnellladen chemische Prozesse in der Batterie ablaufen, die möglicherweise einen Einfluss auf die Haltbarkeit haben, dann ist das kontraproduktiv. Da ist man noch dabei, die richtigen technischen Lösungen zu finden. auch die Größenordnung festzulegen, über die wir dann im Zusammenhang mit der Ladung sprechen. Man redet von aktuell von 800 oder 1000 Volt, mit denen die Batterie geladen werden soll. Aber da ist noch einiges an, auch an Forschungsarbeit notwendig, bis das tatsächlich dann auch da soweit sein kann.
Ja, ich finde, das ist mal ein richtig tolles Beispiel wieder für ja, Technologietransfer beziehungsweise wirklich jetzt neue Technologien im Motorsport entwickeln und vorantreiben. Denn es soll ja die Ausschreibung geben. Also es wird ein Hersteller gesucht, der eben diese Ladeleistung dann oder diese Lademöglichkeit entwickelt und dann eben für alle Teams bereitstellen soll. Ich denke, ABB hat sicherlich da, wenn die denn Interesse haben, keine schlechten Chancen als Titelsponsor. Die haben mir vor einem Jahr oder so schon mal erzählt, dass das ein Thema wäre, was durchaus interessant wäre für ABB. Aber es gibt sicherlich auch viele andere Energieunternehmen, die da Interesse hätten. Aber das finde ich total spannend. Einfach ein komplett neuer Bereich, eine Technologie, die es so in der Form noch nicht so richtig gibt, dann wirklich mit so hohen Geschwindigkeiten und Temperaturen. Also coole Sache, coole News.
Ja, wird auf jeden Fall spannend, ne? Und zwar an jedem Ende. Einerseits, wie du schon gesagt hast, was den Akku angeht, also musst du mal, wie Porsche Taycan zum Beispiel, jetzt mal mindestens ein 800-Volt-Bordsystem haben, hatte Tobi ja gerade schon gesagt. Dann wirst du ja auch den Strom an Ort und Stelle erstmal zur Verfügung stellen müssen, weil 450 kW ist jetzt nicht nichts. Da ist schon eine Menge Spannung nötig, damit da so viel Strom fließen kann. Vor allem, wenn jetzt mehrere Autos gleichzeitig Boxenstopp machen. Das ist dann jetzt schon auf jeden Fall auch infrastrukturell eine Herausforderung. Ne? Nicht an jeder Stelle in der Stadt hast du die Möglichkeiten, so viel Strom zur Verfügung zu stellen. Und dann, was man vielleicht weiß, wenn man selber Elektroauto fährt, hast du das Problem, dass auch die Ladekabel unfassbar heiß werden. Dann gibt es ja heute schon flüssigkeitsgekühlte Kabel an den High-Performance-Chargern, zum Beispiel von Ionity, so an der Autobahn, was momentan das schnellste ist, was man so haben kann, bis 350 kW. Das würde, die Kabel würden einfach wegschmelzen, würde man sie nicht aktiv kühlen. Also das ist auf jeden Fall technologisch an allen Ecken und Enden echt herausfordernd. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wann das kommt und ob das überhaupt kommt. Also da haben sie sich auf jeden Fall was vorgenommen. Aber ich finde es super, dass sie weiterhin da durchaus einigermaßen visionär unterwegs sind. Ne? Sie machen immer schön einen Schritt nach dem anderen, gucken sich die alle ernsthaft an. Und selbst wenn es erstmal total bekloppt klingt, sowas wie, ja, wir machen Elektroautorennen, du musst aber in der Mitte des Rennens in ein zweites Auto umsteigen, haben auch alle gesagt, um Gottes Willen, was für ein Scheiß, aber es war eigentlich immer super, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass die das hinbekommen. Wenn die das nicht hinbekommen, wüsste ich jetzt nicht genau, wer sonst, und würde auch sonst keiner versuchen, ne? Also das ist halt schon echt cool.
Und wo ausprobieren, wenn nicht im Motorsport, ne?
Ja, genau. Ja. Vor allen Dingen muss man ja davon ausgehen, dass tatsächlich alle 24 Autos gleichzeitig zum Aufladen kommen, wie du eben schon angedeutet hast. Und ja, wenn die dann alle mit Vollpower gleichzeitig laden, da geht schon manch kleines Kraftwerk in die Knie.
Ja, das wird schon spannend. Womöglich wirst du Pufferspeicher brauchen, damit du die Peakleistung zur Verfügung stellen kannst. Also das Einzige, wovor ich Angst habe, ist, dass sie die Energie nicht nachhaltig erzeugt herbekommen. Das würde mir sehr missfallen. Aber das müsste ja eigentlich in ihren Werten so verankert sein, dass sie versuchen werden, das nicht zu tun. Also da auf Möglichkeiten zurück.
Ja, das denke ich. Ja. Das wird sicherlich auch eine Grundvoraussetzung sein.
Das denke ich auch.
Vielleicht nochmal zwei Worte zum Sportlichen, was das für einen Impact haben könnte. Denn ich glaube nicht, dass die tatsächlich alle gleichzeitig reinkommen werden, sondern dass wir durch diese Boxenstops eben ein ganz neues strategisches Element bekommen. Dadurch, dass ja nur eine gewisse oder eine geringe Strommenge getankt werden kann, kannst du das ja machen, wann du willst im Rennen. Wenn du dann vielleicht zweimal an die Box kommst, beispielsweise, kannst du das ja machen, wann du willst. Du musst ja am Ende halt nur gucken, dass du über die Runden kommst. Was mich dann auch wieder zu dem Gedanken führt, wird es den Attack-Mode weiterhin geben, weil der ja eingeführt wurde, um eben ein neues strategisches Element einzuführen, weil es keine Boxenstops mehr gab. Ich hoffe ja, dass die ihn beibehalten werden und glaube es auch, weil es einfach bisher sehr gut funktioniert, sehr gut ankommt. Aber zumindest würde ich den Gedanken mal in den Raum werfen, ob es vielleicht irgendwann dann zu unübersichtlich würde. Mit zu vielen Elementen.
Das muss man natürlich im Blick behalten. Auf der anderen Seite, klar, wird es so sein, dass in der Regel nicht alle gleichzeitig an die Box kommen. Aber was ist denn, wenn es eine Safety-Car-Phase gibt? wer kann denn da, willst du denn den Leuten dann verbieten, an die Box zu fahren, um zu laden?
Hast du recht. Punkt.
Ja, das ist ja ein Problem, das wir jetzt auch beim Attack-Mode in der abgelaufenen Saison und auch jetzt in Diria schon hatten, dass die Safety-Car-Phasen sehr, sehr gerne genutzt wurden damit und alle Leute dann halt die Zusatzleistung aktiviert haben, weil sie keine Plätze verloren haben. Und ich denke, ähnlich wird das auch mit den Schnellladeboxen-Stops sein. Es sei denn, man verbietet ausdrücklich während einer Safety-Car-Phase das zu machen, aber das sind im Endeffekt tatsächlich ungelegte Eier, worüber wir nur spekulieren können. Da wird noch viel Wasser in den Rhein runterfließen, bis das sportliche Reglement, sage ich mal, auch finalisiert werden wird. Und müssen wir einfach abwarten, was die Formel E da plant. Bislang haben sie die Sachen ganz gut gemacht. Die Sachen, die nicht funktioniert haben, haben sie zum Teil auch relativ schnell wieder abgeschafft. Mal ein Feature ausgenommen. Bin zuversichtlich, dass sich da das Ganze doch am Ende positiv erweisen wird.
Mal ein Feature ausgenommen.
Ja, dieses eine Feature, das wird doch verschwinden, früher oder später. Wenn nicht sogar schon Saison 7, wenn nicht spätestens mit der Einführung vom Gen 3 Auto.
Ja, spätestens
wenn. Gebe ich dem Fanboost keine Chance mehr.
Ja, spätestens wenn dann die Leute halt auch einfach aufhören, es zu benutzen, dann, alles keinen Spaß mehr. Ja, wie auch immer, das sehen wir ja dann. Aber wo wir bei ungelegten Eiern waren gerade, können wir über vielleicht weitere ungelegte Eier reden, oder?
Ostern!
Was? Nein. Ja.
Knapp
daneben. Assoziatives Denken. Erste Stunde so in der assoziativen Denkgrundschule. Nein, ich wollte hinaus auf den nächsten Punkt auf unserer Liste, und zwar die Frage, ob eventuell 2020 in Diria ein Nachtrennen stattfinden könnte. Da wird gemunkelt im Dunkeln.
Ganz genau. Es gab ja den Gedanken schon länger, ein Nachtrennen zu veranstalten in Diria. Grundvoraussetzung ist aber hier, wir hatten das Thema ja gerade schon, dass der Strom eben nachhaltig bereitgestellt wird. Sprich, da macht es sicherlich Sinn, in Saudi-Arabien über Solarenergie zu kommen. Bisher ist das nicht geschafft worden, weil vor allem jetzt mal im Vergleich auch zu Strecken wie Bahrain oder Abu Dhabi eben keine permanente Infrastruktur da ist. Also die Strecke wird ja temporär aufgebaut, so über einen Zeitraum von ungefähr 2 Wochen. Und bisher hat man es nicht geschafft, das wirklich bereitstellen zu können. Aber man ist zuversichtlich der Veranstalter, dass es eben für nächstes Jahr klappen könnte. Und Grund dafür oder ein Teilaspekt ist, dass auch dieses Jahr echt super wenig Zuschauer an der Strecke waren. Also wir haben ja verschiedene Berichte und Posts gelesen, die so von 700 Zuschauern am Renntag da gesprochen haben. Das ist halt wirklich extrem wenig. Und beste Beispiel ist die Autogramm-Session. Am Freitag musste sogar abgesagt werden, weil einfach keine Zuschauer da waren, die Autogramme haben wollten. Oh. Und das hat damit zu tun, dass die Konzerte, also innerhalb der normalen Formel-E-Tickets waren auch Konzertkarten, und da waren ja echt mega Weltacts wieder abends da, wie zum Beispiel Imagine Dragons oder so. Und die meisten sind dann erst zum Konzert eben wirklich an die Strecke gefahren, weil der Freitag, da ging es jetzt wirklich um den Freitag, ist ja quasi so der Sonntag, bei uns der heilige Sonntag. Und das ist eher so Familienzeit, Mittagessen und so weiter. Und das Rennen ist einfach zu früh angesetzt worden, um die Leute dahin zu kriegen. Und vor allem folgte dann eben eine 4-stündige Pause, bis die Konzerte nach dem Rennen dann gestartet sind. Und so lange kannst du dich da halt auch nicht, oder will man sich wahrscheinlich auch nicht aufhalten auf dem Eventgelände. Also ist jetzt das Ziel, das Rennen später zu machen, wenn schon dunkel ist oder wenn es dämmert, das wissen wir noch nicht, so dass man dann wirklich quasi nach dem Rennen direkt aufs Konzert kann und erhofft sich so auch mehr Zuschauer dann vor Ort.
Das wird ja natürlich auch ein logistischer Spaß, wenn die Konzerte ja auf dem Podium stattfinden, ne? Da denke ich gerade zum ersten Mal dran und denke es direkt laut raus, aber die ganzen Konzerte von den Weltkünstlern und Weltacts, die finden auf der Bühne statt, wo in diesem Jahr das Podium stand. Da muss man ganz schön viel in ganz schön kurzer Zeit obwohl, also ja, man muss auf jeden Fall was umbauen, aber das haben die ja auch hinbekommen innerhalb von 3 Stunden oder sowas. Ich vermute, das ist nicht viel. Vielleicht ein paar Monitore aufstellen und das Podium zur Seite schieben, ne? Na, okay, gut. Ich denke wieder laut zurück. Wird wahrscheinlich doch gehen.
Das kriegen die hin, ja.
Das kriegen die hin. Tja. Und für uns wird die Startzeit angenehmer, oder?
Das absolut, ja, generell.
Nicht mehr 13 Uhr, ist es jetzt schon Mittagspause oder Arbeitszeit? Für uns wird das angenehmer in Mitteleuropa. Wir verwöhnten Mitteleuropäer.
Ich hoffe nur, sie verzichten auf den Doubleheader und vor allem auf das Rennen am Freitag. Das ist, ich weiß nicht, das ist für europäische Verhältnisse. Ist ein Rennen am Freitag wirklich doof, vor allem wenn es dann durch die Zeitverschiebung hier am Mittag stattfindet. Also ich glaube 13:04 Uhr war dieses Jahr der Rennstart. Ja, das ist, ich meine, uns hat es zwar gefreut, weil im Ticker relativ viel los war, weil doch nicht ganz so viele Leute, die gerade auf Arbeit waren, gleichzeitig das Rennen im Fernsehen gucken konnten, aber es ist einfach doof. So eine Veranstaltung gehört ans Wochenende.
So viele Kommentare und Nachrichten gekriegt, auch so von unseren Hardcore-Formel-E-Fans hier in Deutschland, die das dann einfach nicht gucken konnten, weil man eben normalerweise arbeiten muss am Freitag. Wir haben uns dann ja dementsprechend freigenommen, um das eben covern zu können, aber das kann halt nicht jeder und will natürlich auch nicht jeder für ein Rennen. Ich hoffe auch wie du, Tobi, dass man sich davon verabschieden würde wieder, aber aktuell die Kommentare sprechen ja nicht so wirklich dafür, dass man eben das Rennen später machen will, eben wegen Freitag, ne? Familienzeit und so weiter. Also ich glaube, dass es so bleiben wird. Vom Gefühl her, aber hoffe wie du, dass es nicht so bleiben wird.
Lassen wir es auf uns zukommen. Machen wir. Viel Einfluss haben wir darauf ohnehin nicht, ne? Fürchte ich.
Na eben.
Können wir drüber reden? Ändern tut's wahrscheinlich gar nichts. Na gut, dann lassen wir es erstmal dabei und schauen mal, was am Ende draus wird. Vielleicht freuen wir uns, vielleicht nicht. Aber gucken tun wir es auf jeden Fall. Muss ja auch nicht immer live sein. Also jetzt für uns oder euch, die da dann natürlich entsprechend drüber zu schreiben haben, muss das natürlich live sein. Aber weißt du, so, der normale Verbraucher, der kann sich das da auch zum Feierabend dann nochmal angucken. Das kriegt man da schon hin.
Gut. Aber live ist cooler.
Live ist immer cooler. Das ist schon richtig. Verlassen wir die RIA und den Motorsport, wie er aktuell ist, und schauen wir doch mal, was an Alternativen zur Verfügung steht. Wir haben ja so ein bisschen zukunftsgewandten Part in dieser Sendung, also zumindest so lange, bis es nachher darum geht, wie war denn dieses Jahr eigentlich, haben wir irgendwie so beides in einer Sendung. Es fällt mir aber tatsächlich jetzt erst auf. Wir haben ja noch einen Punkt und der ist überschrieben mit andere Konzepte für elektrischen Motorsport. Was verbirgt sich denn bitte jetzt dahinter?
Naja, eine ganze Menge, weil, naja, so ein bisschen rückblickend auf 2019 ist das ja schon, weil in diesem Jahr so viel an anderem elektrischen Motorsport irgendwie aufgetaucht ist. Das ist vielleicht ein Trend, der sich in den letzten 5 Jahren immer exponentiell gesteigert hat und immer mehr wurde. Aber inzwischen gibt es wirklich eine ziemlich lange Liste mit anderen Motorsportserien. Also mal abgesehen von der Formel E, die IPSE Trophy ist dieses Jahr quasi gestartet. Die hatten ihr erstes Rennen heute an unserem Aufnahmetag vor genau einem Jahr in Saudi-Arabien. Dann gibt es die geplante Tourenwagenmeisterschaft, die ETCR. Es gibt die Trophée Andro, die gibt's aber auch schon ein bisschen länger. Die Moto E ist in diesem Jahr gestartet. Oh, was gibt's denn noch? Ein Haufen, der Smart E-Cup hat seine erste Saison gehabt. Und es gibt die Electric Racing Academy, die ERA. Also eine ganze Menge passiert dieses Jahr. Und was geplant ist und was dieses Jahr seine Premiere auf der Strecke gefeiert hatte, das ist das Projekt Mission H24, Mission H24 nenne ich sie jetzt einfach mal. Das ist ein LMP2-Projekt, das ich entdeckt habe im Rahmen von dem Rennen der europäischen Le Mans-Serie ELMS in Spa. Und da in Belgien ist dieses Projekt Mission H24 in ein paar Demo-Runden gefahren und hat dann das Pace-Car in der Einführungsrunde gemacht und hat auch einen Boxenstopp gemacht. Boxenstopp gemacht ist deswegen so interessant, weil H24 sowohl steht für H2, nämlich Wasserstoff, und die 24 für 24 Stunden. Denn diese Mission H24 ist ja fast ein Wortspiel, nämlich mit dem Plan, an dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilzunehmen. Auch wie passend im Jahr 2024 wollen die dahin. Ist so ein bisschen der Nachfolger von dem Green GT LMP2-Projekt aus 2013. Vielleicht erinnern sich alte Langstrecken-WM-Freunde und Fans noch daran. Die wollten mal in Garage 56 rein und haben das aber nie wirklich geschafft. Und diese Mission H24 ist so der Nachfolger von dem Ding. Und die haben eben dieses Jahr, da bin ich auf dieses Projekt gestoßen, in Spa ihr Projekt vorgestellt. Und die wollen mit einem wasserstoffangetriebenen Auto die 24 Stunden von Le Mans bestreiten. Geplant da drin sind 4 Motoren, insgesamt 480 kW im Vergleich zu den 250, die Formel E momentan hat. Dann soll noch 2x ERS da drin sein, was Formel 1-Fans bekannt sein dürfte, mit 4 Kilowattstunden. Die können dann nochmal über dieses ERS 250 kW für 20 Sekunden abrufen. Bla bla bla. Kommt am Ende auf eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 3,4 Sekunden. Und im Tank ist Platz für 8,6 Kilogramm Wasserstoff. Mhm. Nachtankdauer ist so irgendwie 3 Minuten. Und ich finde das eigentlich eine ganz interessante Idee. Denn Wasserstoffautos sind ja auch noch Elektroautos. Nur halt zum Nachtanken. Das große Problem ist halt bei Wasserstoff, für die Herstellung von Wasserstoff macht man Elektrolyse und die benötigt Energie und die muss am besten auch grün sein. Das ist dann zwar am Ende irgendwie gut, weil außer Wasser gibt's dann keine Emissionen. Und bei dieser Vorstellung von dem Mission H24 gab's dann auch für alle, die da eingeladen waren und die sich das angeschaut haben, ein Glas Wasser vom Auto. Quasi aus dem Auspuff, ein Schluck Wasser, weil, naja, wenn man halt sein Auto mit Wasserstoff antreibt, kommt am Ende Wasser raus, eigentlich nur aus dem Auspuff. Klingt gar nicht so schlecht. Allerdings, naja, ist halt Wasserstoff, wie Phil bezeugen kann, vielleicht momentan nicht die ideale Möglichkeit, auch wenn sie ja irgendwie auch für die Formel E, vielleicht hat die Schlagzeile jemand gelesen bei uns auf der Webseite, auch vielleicht mit dem Gedanken spielt, irgendwann in Zukunft mal mit Superkondensatoren oder eben Wasserstoff zu experimentieren. Die Formel E prüft irgendwie so jede Alternative, das war die Aussage von Alejandro Agag, die er da getroffen hat. Aber Phil, warum, erzähl mal bitte nochmal in einfachen Worten, dass ich da auch mitkomme, warum Wasserstoff vielleicht eine coole Idee ist, aber doch nicht ganz so cool, wie sie dann für so Rennen wie die 24 Stunden von Le Mans sind.
Ja, ich glaube, für Rennen und so weiter und um das technologisch zu erforschen, also praktisch zu erforschen, glaube ich, ist das alles gar nicht doof. Da kann man prinzipiell erstmal alles machen, weil man sich ja auch da vor Ort die entsprechenden Möglichkeiten schaffen kann, ne? Da fängt es ja schon an. Beim Wasserstoff, wenn ich den jetzt auf so ein alltäglich eingesetztes Fahrzeug zu transformieren versuche, dann ist die größte Herausforderung natürlich schon mal, wo tanke ich denn den Wasserstoff? Und da gibt es tatsächlich Stand heute sehr wenige Tankstellen für Wasserstofffahrzeuge, weil es A, sehr wenig Wasserstofffahrzeuge gibt und B, weil so eine Wasserstofftankstelle gern 1 Million Euro Investment bedeutet. Ja, also das ist schon sehr, 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 sehr viel Geld, was das kostet, sowas zu bauen. Und für meinen Geschmack ist tatsächlich heute das Schwierigste am Wasserstoff einfach der Weg vom Strom zum Antrieb, ne? Also das ist ja, was wir beim batterieelektrischen Fahrzeug so mögen, wie wir es auch in der Formel E haben, wie wir es ja heutzutage auch schon vielfach auf den Straßen haben. Da, du hast den Strom und der Strom wird in die Batterie geladen und dann kommt er von der Batterie in den Motor. Und wenn du jetzt ein Wasserstofffahrzeug hast, dann hast du auch Strom im Idealfall nachhaltig gewonnen. Und dann musst du deine Elektrolyse machen, dann muss der Wasserstoff komprimiert und verflüssigt werden, dann muss der transportiert werden zur Wasserstofftankstelle und dann geht er rein in deine Brennstoffzelle aus deinem Fahrzeugtank in die Brennstoffzelle, da erzeugt er Strom und dieser Strom kommt dann in die Batterie und dann an den Antriebsmotor. Also der Weg ist bedeutend länger, was natürlich mit sich bringt, dass auch der Gesamtwirkungsgrad von der Stromgewinnung bis zur Energie, die ich für mein Auto erzeugen kann, auch eine ganz andere ist. Also wir haben, ich habe hier mal eine, eine Grafik von VW, wie sie sie getwittert haben vor einiger Zeit, weil die so hübsch gemacht ist. Da steht jetzt hier beim Wasserstoffauto Gesamtwirkungsgrad von 30% und beim batterieelektrischen Auto 76%. Man sagt gängigerweise über den Daumen gepeilt, 30-40% hast du beim Wasserstoffauto. Gen 90% geht die Effizienz, wenn du tatsächlich mit einem, naja, 90% ist die Effizienz vom E-Motor selber. Das will ich jetzt mal nicht so stehen lassen. Lassen wir die Zahlen mal so stehen, wie sie sind. Da haben die schon drüber nachgedacht und die haben die sich schon vorher angeguckt. Aber ihr seht, worauf ich hinaus will. Also Wasserstoff, mit Wasserstoff ein Fahrzeug zu betreiben, ist ein ziemlich aufwendiger und energieintensiver Prozess. Und deswegen ist es halt so eine mittelmäßig gute Idee. Was nicht heißen soll, dass man das nirgends irgendwie sinnvoll einsetzen könnte. Aber in einem normalen PKW sehe ich das jetzt nicht. Wohingegen ich das tatsächlich prinzipiell befürworten würde, wenn man damit auf die Rennstrecke geht. Wobei es natürlich auch da eine Herausforderung ist. Ne? Eine Wasserstofftankstelle, die auch dafür sorgt, dass die in der Kette der Wasserstoff immer schön seine 700 Bar Druck hat, damit das Ganze funktioniert, braucht man schon auch eine gewisse Infrastruktur, um das tatsächlich gewährleisten zu können. Aber also prinzipiell finde ich die Idee geil und die Sachen einfach auszuprobieren, ja mei, warum nicht? Ob man das in der Formel E dann sieht, das steht dann nochmal auf dem anderen Blatt. Weil, ja, keine Ahnung, da kann ich mir schon viele, viele Dinge vorstellen, über die man da nochmal nachdenken muss. Und das ist im Vergleich zu, ach, wir machen jetzt mal hier Schnellladung im Rennen möglich. Das ist schon eine große Herausforderung, jetzt dann da tatsächlich einen Wasserstoffantrieb sich auszudenken, ist nochmal eine ganz andere Schublade.
Aber wo, wenn nicht im Motorsport? Ich habe es ja schon mal gesagt.
Ja, ganz genau. Also, wie gesagt, ich finde, das ist eine gute Idee. Man muss halt merken, wenn's doof ist und es dann wieder sein lassen. Das ist wichtig. Aber zu den Erkenntnissen muss man erstmal kommen. Ich würde das als Experiment betrachten und ein Experiment kann klappen und manchmal klappt es halt nicht. Und wenn es nicht geklappt hat, dann hat man zumindest was gelernt. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was man machen kann. Bei allem, was man tut, was lernen.
Gucken wir mal, wie Mission H24 nach Le Mans kommt.
Ja, ich bin's gespannt. Bis 2024 sind's ja immer noch 4 Jahre, ne? Ist ja noch ein bisschen hin. Fließt schon noch Hirnschmalz rein. Und man darf nicht vergessen, die Dinge entwickeln sich weiter. Der Strom wird immer zu immer größeren Teilen regenerativ hergestellt werden können und die Technologie entwickelt sich weiter. Vielleicht werden die Brennstoffzellen besser, was weiß ich. Die werden schon weiter daran forschen und mit dem bestmöglichen Material dort antreten. Und auf dem Weg dahin wird auch wieder was gelernt und vielleicht kann man dann das auf den Straßenverkehr applizieren. Wenn es nicht Autos sind, ist vielleicht Schwerlastverkehr oder sowas, weil 40 Tonner mit Batterien, das will bisher einfach nur Tesla machen. Das ist auch nicht erstaunlich, dass sie die einzigen sind, die das machen wollen. Also das ist halt schon auch grenzbescheuert, wenn man ganz ehrlich ist. Man muss halt immer gucken, für welchen Zweck brauche ich das und dann muss man schauen, was es für Möglichkeiten gibt und dann die beste auswählen.
Aber interessante Forschung, Entwicklung und Weiterentwicklung ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, oder Phil?
Ja, da können wir mal zum nächsten Thema übergehen. Wir haben nämlich das vorhin angesprochene Schmankerl jetzt auf der Liste stehen. Und da muss ich allerdings dazu sagen, unterstützt von Roland Gumpert, also Achtung, bezahlte Werbung. Die Gumpert Natalie wollen wir uns noch mal ganz in Ruhe anschauen in dieser Episode. Denn der ein oder andere von euch weiß vielleicht, da handelt es sich auch um ein Brennstoffzellenfahrzeug, also wie diese Wasserstofffahrzeuge, über die wir gerade gesprochen haben. Aber ein ganz spezielles, nämlich eine Methanol-Brennstoffzelle ist verbaut in dem Fahrzeug. Und das ist nicht das Einzige, was es besonders macht. Vielleicht hat ja einer von euch Bock, mal so die Specs abzureißen und dann schauen wir uns dieses Ding mit der Methanol-Brennstoffzelle noch mal ein bisschen näher an.
Ja, das kann ich gerne mal übernehmen. Vielleicht kurz zur Herleitung des Namens, weil vielleicht ist der Name nicht allen bekannt. Also Roland Gumpert, ehemaliger Audi-Sportchef, hat quasi dieses Auto entworfen. Finanziert wird das Ganze durch chinesische Investoren. Und der Name Natalie, so wie dieses Auto eben heißen wird, das ist quasi der Name auch seiner Tochter. Also nach seiner Tochter benannt das Fahrzeug. Und
ich habe es nicht gewusst, aber hätte ich raten müssen, hätte ich genau das gesagt.
Ja, Tochter oder Frau, eins von beide.
Ja, tatsächlich die Tochter. Die war nämlich auch Vielleicht da auch noch einen Satz dazu. Die war nämlich beispielsweise auch beim Track Day, also dieser die Natalie, also das Auto, war auch schon mal auf der Nordschleife unterwegs. Da gab es einen Track Day für Medienvertreter und ja, geladene Gäste. Sie war unter anderem auch da und dann hat man mal so ja so ein paar Eindrücke sich schon mal machen können über die Sportlichkeit. Denn die Werte, die Leistungswerte, die Roland Gumpert da eben verkündet hat, sind schon beeindruckend. Also man will in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 kommen. Das ist jetzt auch für Elektrofahrzeuge ja schon ganz schön schnell. Mhm. Maximal soll das Ding 300 km/h schnell werden. Also sind wir mal gespannt. Momentan, ich weiß nicht, ob das schon tatsächlich so gemessen wurde, aber das ist der Wert, der kommuniziert wird. Und durch diese Methanol-Brennstoffzelle soll eben eine extrem große Reichweite möglich werden. Also wir haben da verschiedene Angaben gelesen. Der Hersteller selbst spricht von 850 Kilometern, so in etwa. Wobei man dazu sagen muss, das ist eben jetzt hochgerechnet, so nach unseren Informationen, und noch kein gemessener Wert nach Zyklen oder nach den gängigen Berechnungszyklen. Was haben wir noch an Infos? Ein Zweiganggetriebe soll es geben. Das ist insofern interessant, dass es bisher nur der Taycan, glaube ich, hat, oder?
Ja, richtig. Also ein straßenzugelassenes Fahrzeug mit elektrischem Antrieb gibt es tatsächlich nur eines, und das ist der Porsche Taycan. Und es gibt noch den Rimac Concept 2. Der heißt nicht nur Concept, sondern der ist auch ein Concept, aber der hat auch ein Zweiganggetriebe, um eben seine 300 noch was kmh fahren zu können. Denn normalerweise reicht der Vortrieb mit einem E-Antrieb so weit aus, dass man Geschwindigkeiten vom Stand bis über 200 fahren kann. Aber wenn man darüber hinaus möchte, dann wird es auch irgendwann mit einer E-Maschine ineffizient, deswegen eben das Zweiganggetriebe.
E-Maschine ist auch ein ein gutes Stichwort. Der wird nämlich 4 E-Maschinen tatsächlich haben, an jedem Rad eine, die jeweils 150 Kilowatt zur Verfügung stellen. Das heißt, man kommt dann auf eine kombinierte Leistung von 600 kW, also umgerechnet werden das eben 816 PS, ist also schon mal ganz schön Watt an Leistung. Ladeleistung übrigens auch mit 350 kW sehr hoch. Da gibt es auch bisher nichts, oder ich weiß, der Taycan ist, glaube ich, auch in der Richtung unterwegs, ne?
Genau.
Der Taycan, aber sonst kann das, glaube ich, keiner.
Nee, können die anderen tatsächlich alle nicht, weil die anderen Elektrofahrzeuge auf der Straße alle mit einem 400-Volt-Bordsystem unterwegs sind. Und damit ist es gar nicht möglich, technologisch solche Ladegeschwindigkeiten zu erreichen. Und der Taycan hat ein 800-Volt-System und deswegen kann er so schnell laden.
Ja, also bevor wir auf die Methanol-Brennstoffzelle gleich nochmal genauer zu sprechen kommen, vielleicht noch so ein paar Facts einfach. Das Serienmodell der Natalie soll auf dem Genfer Autosalon im März präsentiert werden, also in etwas mehr als 3 Monaten. Dann wird es die First Edition geben, die momentan auch schon reserviert und bestellt werden kann und dann im Sommer 2020 ausgeliefert werden soll. Also momentan ist das Fahrzeug noch nicht erhältlich, wird dann aber im kommenden Sommer eben in der Erstauflage erscheinen. Aktuell plant Roland Gumpert 500 Einheiten zum Start mit einem ja schon stolzen Preis von rund 420.000 Euro. Also da muss man schon ein bisschen was in die Hand nehmen, wenn man sich da ein Auto leisten möchte. Aber wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, aktuell schon zu reservieren. Und da auch vielleicht kurz der Hinweis auf die Website rolandgumpert.com, zusammengeschrieben. Könnt ihr aber auch einfach googeln, findet man schnell. Da gibt es eben die Möglichkeit, sich da mal Fotos anzugucken vom Auto, sich für den Newsletter einzutragen und eben diese Reservierung zu machen. Also schaut euch das gerne mal an.
Das ist tatsächlich ganz hübsch gemacht, ne? Ich meine, einerseits hast du natürlich die Möglichkeit, das Auto zu sehen, was ja immer ganz wichtig ist, wenn man ein Auto kauft. Es soll einem natürlich auch irgendwo gefallen, ne? Andererseits, finde ich, haben sie es ganz hübsch dargestellt, wenn man da mal durch diese Website scrollt, wie das funktioniert mit dieser Brennstoffzelle, ne? Wie irgendwie die mit dem Separator in der Mitte und das irgendwie schön animiert, sodass man auch tatsächlich versteht, wie entsteht überhaupt hier die Energie in so einer Brennstoffzelle. Eine Brennstoffzelle ist irgendwie so Blackbox für die meisten Menschen. Damit muss man sich einfach erstmal auseinandersetzen, bevor man versteht, wie überhaupt da Strom rausfallen kann. Und das ist hier irgendwie ganz nett, finde ich, dargestellt. Und wo ich gerade auf der Website bin, ich bin gerade total abgelenkt, weil das Auto so eine geile Farbe hat, wenn man auf rolandgumpert.com irgendwie mal oben schaut, das ist so, so lila-blau, das Fahrzeug. Und ich finde, also jetzt mal auf den ersten Blick zumindest, erinnert im Profil so ein bisschen an so einen Nissan GT-R. Also sieht schon sehr, sehr muskulös aus, ne?
Ja, sehr bullig.
Sehr bullig und breit und steht durchaus sportlich da, das Autochen. Also muss ich schon sagen, der hat schon was.
Tja.
Von vorne, wir hatten vorhin im Vorhinein ein bisschen drüber gesprochen, hat er so ein bisschen was Neo-haftes mit den spitzenfachen Scheinwerferchen und ganz interessant, hier hat man halt so eine Kühlergrill oder Kühlerrippen-Geschichte irgendwie, die man ja bei E-Autos normalerweise nicht mehr so hat, aber hier scheint es anscheinend durchaus Dinge zu geben, die ein bisschen Kühlung vertragen können. Oder es ist vielleicht auch nur optischer Natur, das kann ich gar nicht so genau sagen tatsächlich. Aber macht natürlich, trägt zum aggressiven Look bei, den ein Auto mit der Leistung natürlich auch irgendwie haben will. Wenn du den von hinten kommen siehst, dann musst du schon auch signalisiert bekommen, dass du dich am besten bald aus dem Staub machst.
Ja, schaut euch das am besten einfach mal selbst an auf der Website. Kommen wir vielleicht mal zur Methanol-Brennstoffzelle, denn das ist ja das ganz Besondere an diesem Auto, das gibt's halt sonst nicht. Es gibt momentan noch kein anderes Auto mit Methanol-Antrieb. Stimmt's, Phil?
Ja,
was sind die Vorteile?
Das ist, was Roland Kumpert sagt, ne? Das erste Elektroauto mit Methanol-Brennstoffzelle der Welt. Das Besondere an der Methanol-Brennstoffzelle ist hauptsächlich, dass sie eine niedrigere Betriebstemperatur hat als so die übliche alkalische Brennstoffzelle. Also wenn wir sagen, ein Fahrzeug mit Brennstoffzelle, dann meinen wir halt so die Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle. Und die Methanol-betriebene, die funktioniert in einem Temperaturbereich von 60 bis 130 Grad. Und die Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle braucht eher so 150 bis 220 Grad. Das ist auch wieder eine Frage, wie kann diese Brennstoffzelle auf diese Temperatur gebracht werden? Ja, die Frage ist natürlich leicht zu beantworten, indem man ihr Energie gibt, ja, hinzufügt. Was auch wieder dazu beiträgt, dass der Wirkungsgrad nicht so klug ist, wie er sein könnte, weil ich halt auch gewissen Strom brauche, um das Ding ans Laufen zu bringen. Und ich muss es in diesem Temperaturfenster halten, weil es sonst nicht funktioniert. Was auch anders ist bei der Nathalie, also der Gumpert-Nathalie, nicht der Nathalie Gumpert, da muss man ja auch jetzt genau sein, dummerweise, weil Timo das jetzt erzählt hat mit dem Namen der Tochter. Also was bei dem Auto jetzt anders ist, oder speziell ist, sage ich mal, wenn man sich ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug anguckt, dann hat man immer einen sehr kleinen Akkumulator in dem Auto. Also das Batteriepack hat irgendwie 7, 10, 15 Kilowattstunden oder sowas. Weil es ja eigentlich nur eine Pufferbatterie ist. Der Strom wird in der Brennstoffzelle erzeugt, der wird in der Batterie gepuffert, denn um ein Auto anzutreiben, braucht man deutlich mehr Leistung, als die Brennstoffzelle selber tatsächlich erzeugen kann. Da brauche ich deutlich mehr Kilowatt, als da rausfällt, direkt aus der Brennstoffzelle. Also dient die Brennstoffzelle zum Laden des Pufferakkus und der Akku ist der Antriebsakku für den Elektromotor. Und die Nathalie hat einen 70 Kilowattstunden Akku, der aber trotzdem Pufferakku genannt wird bei Gumpert auf der Website und in Videos und Unterlagen, was aber auch okay ist, weil prinzipiell ist er das natürlich auch, ne? Hat aber eben die Möglichkeit, dass ich auch, wenn mir das Methanol langsam ausgeht, noch eine ganze Ecke fahren kann. Ein 70 Kilowattstunden Akku beinhaltet ausreichend Energie, um ein paar hundert Kilometer zu fahren. Wenn ich nicht auf der Rennstrecke unterwegs bin, ne, dann ist das Ding dann am Ende doch schnell leer. Ja, und bei Methanol denken, glaube ich, viele, ist das der Treibstoff aus den Werner-Comics? Tobi W., du kennst dich da bestimmt aus, oder? Methanol ist doch, womit auch Werner sein Motorrad betreibt, ne?
Ich habe nicht den leisesten Hauch.
Ja, das ist jetzt sehr schade. Ich glaube, das ist so. Methanol ist, glaube ich, auch im Zweiten Weltkrieg in Raketentreibstoffen verwendet worden und so weiter. Also es ist als Treibstoff jetzt nicht unbekannt, ne?
Und aber nicht in der Brennstoffzelle.
Nee, weder in der
höchstens durch eine Verbrennung, ja.
Genau, weder in der Brennstoffzelle noch in reiner Form, sondern eben beigemischt zu anderen Brennstoffen, um eine Rakete anzutreiben. Ne? Nur vielleicht einfach, um das ein bisschen einzuordnen. Also Methanol ist der einfachste Vertreter aus der Stoffgruppe der Alkohole. Da hat, glaube ich, hier Tobi W. CH3OH noch reingeschrieben, ne?
Richtig.
Du bist ja hier der chemisch Begabte von uns. Also unter Normalbedingungen ist dieses Methanol eine klare, farblose, entzündliche und leicht flüchtige Flüssigkeit mit alkoholischem Geruch. Logischerweise ist halt ein Alkohol, ne? Und das Schöne an dem Methanol ist, was es vor allem dem Wasserstoff voraus hat, man braucht keine speziellen Druckbehälter zum Lagern oder Transportieren, weil es eben auch mit weniger Aufwand und weniger Druck funktioniert, und es zu lagern und zu transportieren. Das macht natürlich jetzt in der ganzen Kette, wo ich den Methanol, heißt es der Methanol oder das Methanol?
Das Methanol.
Das Methanol.
Das Methanol.
Wo ich statt Methanol benutze, hat das natürlich einen Effekt, ne? Also wenn man jetzt mal denkt, okay, ich habe eine Gumpert Natalie und betreibe die jetzt hier mit Methanol und Brennstoffzelle, dann ist das nicht so wichtig. Wenn ich aber jetzt mal denke, das ist etwas, wo man sieht, okay, eigentlich ist das viel cooler, als es mit Wasserstoff zu machen, dann skaliert das womöglich auch noch einfacher, ne? Also bin wirklich gespannt, was da am Ende draus wird. Mal von dem sportlichen Rennwagen hier mal abgesehen.
Ja, zumal ja beim Wasserstoff oft mal weit verbreitete Klischee ist, ist gefährlich, weil eben leicht explosiv, und was passiert zum Beispiel im Falle eines Unfalls? Auch jetzt mal bedacht auf Rennsport. Was ist jetzt, wenn ich wirklich einen starken Unfall auf der Rennstrecke habe, der Tank wird beschädigt, besteht da das Risiko einer Explosion? Das ist bei Wasserstoff sicherlich eher gegeben als dann mit Methanol. Ob das jetzt tatsächlich in den Gedanken von Agag ebenfalls schon mitschwirrt, so ein Thema Methanol mal im Rennsport auszuprobieren, weiß ich nicht. Gesagt wurde es noch nie. Also uns ist der Begriff jetzt Methanol-Brennstoffzelle bisher nirgendwo untergekommen im Rennsport. Aber naja, wir haben gehört, dass die Natalie war auch schon auf der Nordschleife unterwegs und kann mit ihren Leistungswerten sicherlich da mithalten auf einer Rennstrecke. Mhm. Wir sind gespannt. Also wir haben ja jetzt viel über Diversifizierung von Antrieben gesprochen heute, was in der Zukunft auch möglich ist. Interessante Lösung auf jeden Fall. Bin gespannt, wie sich das so entwickelt, ob das dann im Realbetrieb auch mit den Autos im Sommer 2020 funktionieren wird und wie gut das funktionieren wird. Auf jeden Fall ein sehr spannender Ansatz davon, Roland Kumpert.
Damit ist, glaube ich, alles gesagt, richtig?
Ich denke, wir könnten ja einfach eine neue Rennserie aufmachen mit der Natalie. Ich meine, Jaguar hat das hinbekommen, ne, mit dem iPace. Ich wäre gar nicht.
Ja, und gar nicht abgezeigt. Die Natalies sind wahrscheinlich hübscher anzusehen, weil, also jetzt mal im Sinne von Rennwagen, weil sie einfach deutlich schneller sein dürften, als die doch etwas trägen iPaces.
Ja. Ich schätze auch. Ich finde das ja sowieso mal total spannend, wenn man in der Rahmenserie mal eine andere Technologie ausprobiert. Momentan ist es ja so, die iPace e-Trophy wird eben ganz normal auch batterieelektrisch betrieben. Wäre das nicht mal interessant, irgendwie so als Art Testlabor die Rahmenserie mit einer anderen Art zu betreiben?
Die Formel E Garage 25. Wo einfach in den Formel E Rennen Alternativ, muss schon ein Formel E Auto sein, aber da dann ins Auto irgendwas reinbauen. Irgendwas, was das Auto antreibt und möglichst mit Elektro zu tun hat.
Der Tobi, der würfelt wieder wild Ideen jetzt hier.
Ungelegte Weihnachtseier.
Ja, das ist auch nochmal eine schöne Überleitung.
Ja, ich habe gesehen, dass vor allem der Titel für diese Episode sehr wahrscheinlich.
Ungelegte Weihnachtseier?
Ja, ich finde das super.
Ja, Eyecatcher sozusagen.
Ach, schön.
Beste. So, wohin überleitet es jetzt? Wir wären jetzt beim Fakt der Woche angekommen, laut meiner Liste, ne?
Ein gelegtes Ei.
Gelegtes Ei, verstehe. Okay, dann kannst du jetzt da mal legen. Ich klicke das an.
Oh Gott.
Du machst dich bereit. Ordentlich, ja. Ordentlich gackern, nicht?
Der Formel E Fakt der Woche.
Es ist das Ende vom Jahr und am Ende eines Jahres blickt man doch immer zurück auf das, was in den letzten 12 Monaten uns so widerfahren ist. Apropos widerfahren, das war schlimm, die Überleitung. Apropos widerfahren, wir haben in diesem Formel E-Jahr 2019 insgesamt festhalten 9.721 Rennrunden erlebt.
9.721 Rennen. Ja.
Das ist jeder Fahrer, der halt Rennen gefahren ist in der Formel E, in diesem Jahr zusammengerechnet.
So, so.
Die haben es jedenfalls nicht drauf angelegt, die 10.000 zu knacken. Oder sie haben es einfach nicht geschafft.
Man hätte, ich finde jetzt noch interessant, wie viel Strecke das war. Jetzt mal auf die unterschiedlichen Kurse runtergebrochen.
Uiuiuiui. Das kannst du ja jetzt nicht
als auf die Schnelle nicht rauskriegen, ne?
Na, das kannst du ja bis zur nächsten Episode ausrechnen oder so.
Na, Hausaufgaben.
Ja, bis zur nächsten Episode, wo du teilnimmst, ne? Da ist ja noch ein bisschen hin. Obwohl, so lange, ja, doch, also zeitmäßig schon.
Übernächste Sendung wahrscheinlich, ne?
Ja. Also.
Nach Santiago.
Wo rechnet?
Ich rechne, okay, ich nehme.
Ich bin sehr gespannt. Also entweder bist du es vergessen oder wir werden es vergessen oder beides.
Es kann sich nur um Wochen handeln.
Total in Ordnung.
Ja, um Tage kann es ja nicht handeln.
Also? Auch Wochen sind doch nur große Behälter für Tage, oder?
Und das sind wiederum nur Behälter für Stunden.
Siehst du, du hast das Konzept verstanden.
Also, Timo hat es in ein paar Stunden ausgerechnet wahrscheinlich.
Genau, ein paar ist ja eine unbestimmte Mengenangabe, also auch würde ich auch das gelten lassen.
Gut.
Es kann einfach alles sein. Das gefällt mir gut. Ja, so, was mir auch gut gefällt, Tobi B., hattest du nicht irgendwie letztens für den anderen Tobi noch eine neue Rubrik ausgerufen?
Ich wollte gerade sagen, es gibt auch ein Paar bei uns hier in der Sendung, nämlich ein Namenspaar. Der eine Tobi hat seine eigene Rubrik irgendwie
der andere
ich immer
Tobi
so
weint schon die ganze Zeit.
Der andere Tobi weint die ganze Zeit. Der fühlte sich in den letzten Monatsbehältern, die Wochen sind, ne, so, immer ganz, ganz traurig und allein, während ich meinen Fakt der Woche erzählt habe. Deswegen, Tobi, ich habe ein kleines Weihnachtsgeschenk für dich.
Oh, wie schön.
Aber dazu musst du dann aber auch was liefern, ne? Also.
Na gut. Was soll ich denn liefern?
Mal gucken. Pack erst mal aus. Phil drückt auf den Knopf und während der das macht, machst du das Geschenk auf und guckst mal, was da so drin ist.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Oioioi, jetzt bin ich gespannt.
Ja, im Geschenk war drin, wo wir bei unserer Weihnachtssendung sind. Alle Jahre wieder, so beginnt hier ein traditionelles Lied in dieser Jahreszeit. Aber auch alle Jahre wieder kritisieren etablierte Medien den Formel-E-Saisonauftakt in Saudi-Arabien. Das hatten wir ja im letzten Jahr schon. Bei aller Berechtigung, die Kritik zum Beispiel in Bezug auf Menschenrechte hat, werden hier aber auch immer wieder Stammtischparolen vorgebracht, die sich bei genauer Betrachtung als vollkommener Unsinn herausstellen. So auch zum Beispiel beim Kommentar von Christoph Becker in der FAZ, der unter anderem über Dieselgeneratoren im Formel-E-Fahrerlager herzog. Diese stehen zwar dort zweifellos, wer jedoch hier wirklich Diesel einfüllt, wird bitter enttäuscht werden. Die Generatoren wurden nämlich auf Glycerin umgerüstet, ein Abfallprodukt aus der Biokraftstoffproduktion. Außerdem bringt er mal wieder das Argument, dass Kobalt für die Batterien von Kindern im Kongo abgebaut wird. Löblich, dass Herr Becker dieses Problem interessiert. Dies ist zwar nicht grundlegend falsch, ob ihn das aber auch bei Smartphones, Tablets, Laptops und allen weiteren Geräten mit Lithium-Ionen-Akkus, von denen Herr Becker mit Sicherheit auch einige selbst in seinem Besitz hat, interessiert, wage ich hingegen zu bezweifeln. Selektive Wahrnehmung lautet hier das Stichwort.
Wow, wann war denn das? Saudi-Arabien-Formel-E-Auftakt? War das dieses Jahr oder voriges Jahr? Mit den Generatoren?
Das hat er im Vorfeld des Riyadh-E-Prix oder des Diriyah-E-Prix hat einen Kommentar veröffentlicht und da auf das Rennen im letzten Jahr Bezug genommen.
Ah, ja. Ja, ich erinnere mich an sowas. Da war auf jeden Fall sehr, sehr große Unklarheit für einen Moment.
Nicht nur da, ist ja auch in einem anderen Zusammenhang passiert. Ich denke mal, der ein oder andere von euch kennt ja mit Sicherheit motorkritik.de. Der gute Herr Hahne, der dort besonders viel im Nürburgring-Umfeld aktiv ist, der hatte ja auch mal VW kritisiert dafür, dass sie ihren Supersportwagen, den IDR, tatsächlich dort auf der Nordschleife getestet haben und auch den mit Dieselgeneratoren aufgeladen haben, wo allerdings auch kein Diesel verwendet wurde, sondern tatsächlich ein ähnliches Produkt wie Glycerin, auch wenn es jetzt kein Glycerin selbst war.
Also halten wir fest, in der Formel E wird nie und nimmer ein Generator mit Diesel angetrieben, sondern im schlimmsten Fall mit Glycerin.
Richtig, mit Diesel funktionieren die gar nicht mehr, sie sind ja umgerüstet worden.
Na, ist auch gut so. Also auf so Sachen muss man natürlich schon achten. Ist ja gut, dass Leute darauf achten und darüber reden, aber da muss man natürlich erst nochmal sich das genau angucken, ne? Gerade wenn man für so eine Publikation schreibt, die jetzt nicht ganz unbekannt ist, kann man das bestimmt auch besser recherchieren, was genau da Phase ist.
Besser recherchiert wurde bei uns im ganzen Jahr 2019, das ist jetzt kein Diss an die FAZ, aber ich will dazu überleiten zu einem sehr, sehr langen Jahr 2019, in dem wir sehr, sehr viel recherchiert haben. Denn das hier, das ist unsere letzte 2019er Sendung und wie üblich ist die letzte 2019er Sendung auch unsere Weihnachtssendung. Ich weiß gar nicht, spielen wir jetzt schon die Weihnachtsmusik?
Oh ja.
War das geplant? Ja, mach mal.
Geplant ist ja, na, wir machen immer alles spontan, also hier ist gar nichts geplant, aber Weihnachtsmusik.
Bitte die Weihnachtsmusik.
Ja, kein Problem, pass auf.
Ist das schön.
Gar lieblich.
Ist das schön. Naja, in der Weihnachtsepisode, da blicken wir ja auch immer zurück drauf, was 2019 passiert ist. Ich würde vorschlagen, jeder sagt einfach mal hier Adventskalender-Style, was denn 2019, was euch aus 2019 im Kopf bleiben wird und woran ihr denkt, wenn ihr an das Formel-E-Jahr 2019 zurückdenkt. Tobi, du hast dich gerade schon so schön warm geredet. Red mal weiter.
Ja, was mir aus Formel E sich in Erinnerung bleiben wird, ist definitiv das Rennende beim Mexico City E-Prix. Als der gute Lucas Di Grassi Pascal Wehrlein auf der Ziellinie noch überholt hat und so als erster über die Ziellinie gefahren ist.
Das werde ich auch nicht vergessen. Ich glaube, das ist das spannendste Finish, was wir in der Formel E bisher gehabt haben.
Jemals gesehen haben.
Vielleicht auch für lange Zeit sehen werden. Ich hoffe natürlich nicht. Also ich könnte das gern schon in Santiago wieder haben, so ein Finish. Aber das war, ich erinnere mich an kaum ein besseres Finish. Marrakesch war noch cool, ne? Marrakesch war auch relativ knapp, aber da war nicht so Foto-Finish-Style. Da war eine Fahrzeuglänge dazwischen oder so. Nach dem ganzen Safety-Car-Restart-Ding, wo sich die BMWs ins Auto gefahren sind. Das wirkt so Ewigkeiten her, so wie aus dem letzten Jahrhundert wirkt diese Szene irgendwie. Aber die Szene mit den beiden BMWs, die sich aus dem Rennen nehmen, die den sicher geglaubten Doppelsieg ganz leichtfertig aus den Händen gegeben haben, das war ja auch in diesem Jahr. Ja, und ich war sogar da mit Tobi.
Ist schon eine Weile zurück, ne? Das ist schon 30 E-Pods her fast.
Unfassbar, aber wahr. Das gehört, glaube ich, zu meinen Momenten des Jahres. Das gesamte Rennwochenende in Marrakesch, einfach weil ich da war und weil es tatsächlich sehr cool ist. Und ich denke, da werden viele Zuhörer, die in Berlin oder Bern gewesen sind, mir zustimmen. Beim Rennen vor Ort sein ist schon ziemlich cool. Das mit Freunden teilen war noch viel schöner, Tobi.
Oh,
das ist ja süß.
Der weihnachtliche Gedanke, Nächstenliebe.
Phil, was war denn dein Moment des Jahres?
Mein Moment des Jahres? Alles Highlights. Nee, keine Ahnung. Also das kam ja jetzt erst kurz vor der Sendung irgendwie auf. Das Ding mit, ja, hier kann ja jeder mal so seine Highlights. fällt mir tatsächlich häufig schwer. Ich bin so ein Momentmensch, weißt du? Ich finde ganz viele Sachen in dem Moment, wo sie passieren, total geil und dann vergesse ich das wieder. Und dann habe ich immer das Gefühl, eigentlich ist immer alles total geil. Das macht mich einerseits sehr zufrieden, andererseits kann ich sehr wenig sagen bei diesen Highlights-Geschichten. Aber eine Sache, über die ich immer gerne wieder nachdenke, sind die Titel von E-Pod-Episoden. Das zieht sich so durch das Jahr, durch die Saison, wie so ein roter Faden für mich, ne? Und wenn ich jetzt mal hier so in unser Workflow schaue, die Episoden aus diesem Jahr, da sind schon so ein paar geile dabei. Also schöne Titel, ne? So zwei Tobis in Afrika. Oder
hat das Jahr angefangen.
Ja, genau. Oder so Empanadas de Santiago, fand ich auch sehr geil. Oder als wir uns beschäftigt haben mit dem Axolotl, da weiß ich noch genau. Habe ich auch gelernt, wie man es richtig ausspricht, ne?
Ja.
Dann haben wir irgendwie.
Und diese Fotomontage dazu, wie der Axolotl im Nio-Auto saß.
Genau. Großartig, oder? Und dann haben wir so Panda on the Track und da waren noch ein paar gute.
Auslandskorrespondent
war auch super und so tiefsinnig auch, ne? Und ich mag ja Alliterationen, deswegen bin ich auch ein großer Fan von Techitas Teamtitel in trockenen Tüchern. Das große Apfel ist auch richtig super. Das kam irgendwie von Dings hier, Sam Smith, glaube ich, war das?
Ja,
Richtig.
Ja, genau. Richtig.
Ja. Das große Apfel. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie genau das zustande gekommen ist, aber es war auf jeden Fall gut genug, dass wir das als Titel benutzen konnten. Ne? Ja, ansonsten so sprachliche Feinheiten wie nur erwartete Probleme oder sowas, ne? Oder jetzt, ich sag mal, diese Episode heute wird heißen ungelegte Weihnachtseier. Das ist natürlich auch, das ist einfach ganz großes Kino. Das macht mir immer sehr viel Spaß.
Großartig. Ah. Und Timo?
Ich bin auch echt am Überlegen. Also ich fand, Paris war auf jeden Fall ein Highlight-Wochenende, weil das einfach das meiner Meinung nach chaotischste Rennen aller Zeiten war. Mit diesen diversen Safety-Car-Phasen, Unfällen, Hagel. Es war ja auch tatsächlich das erste Regenrennen in der Formel-E-Geschichte, wo es wirklich durchweg eigentlich geregnet hat. Das war schon, ne, wir waren ja auch vor Ort, und dieses Media Center, da ist, brauchen wir nicht drüber, haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Mhm. Man sitzt ja im Armeemuseum quasi und tippt da seine Berichte zusammen. Monaco war ein Highlight für mich, weil ich das erste Mal wirklich bei einer Rennveranstaltung in Monaco war und schon da echt was los ist in der Stadt bei so Veranstaltungen. Berlin, gut, war jetzt in diesem Jahr, war wieder gut, war groß, aber war jetzt nicht so ein Highlight. Bern fand ich noch ganz toll. Einfach auch die Stadt mit einem langen Wochenende verbunden. Also Bern war wirklich ganz toll und ich würde jedem empfehlen, der mal irgendwie in die Schweiz und nach Bern will, guckt euch da die Stadt an. Das lohnt sich echt. Ganz tolle Location gewesen für die Formel E. Ja, ich glaube, das waren so meine Highlights, weil wenn ich noch dran denke, unser Redaktionswochenende vor ein paar Wochen in Hamburg war wieder ein echtes Highlight und im Anschluss an das Wochenende am Sonntag, Tobi saß noch hier und hat auf seinen Zug gewartet und wir haben quasi in der Küche zusammengesessen bei uns und haben jeder geschrieben und ich habe den Glaskugel-Artikel geschrieben und habe einfach alle 30 Sekunden bin ich in Lachen ausgebrochen und musste dann Tobi also wieder vorlesen, was ich gerade wieder da verzapft habe. Das war auch ein absolutes Highlight.
Das war wirklich toll.
Ach, Bierchen bei dir so.
Naja, Marrakesch, ne? Das war ganz schön. Oh. Mir geht es wie Timo. Ich habe so viele Highlights. Vom Rennenchaos her, wohl Paris, weil da so viel passiert ist. Das entspannteste Rennen, was ich hatte, war Hongkong, weil das erste Rennen war seit Jahren, das ich verpasst habe. Zumindest die Arbeit daran verpasst habe. Da saß ich nämlich im Urlaub und hab das Rennen dann beim Frühstück gesehen, wie so ein
Zuschauer.
Wie so ein Zuschauer, wie ein normaler Fan. Und das war auch mal ziemlich cool, nicht den Live-Ticker zu schreiben, obwohl mir der Live-Ticker dann doch sehr gefehlt hat. Und ich gestehe ja ein, dass ich sehr zum Leidwesen meiner Freundin dann auch nachts aufgestanden bin zum Qualifying gucken und es mir dann nicht hab nehmen lassen, noch die Ergebnisse bei uns auf der Webseite einzutragen. Naja. Aber wir haben dann das Rennen beim Frühstück zusammen geguckt, das war auch schön. Und dann in Stockholm war ich da und dann wurde nach dem Rennen die Strafe gegen Bird ausgesprochen, weil der doch hier den Reifen aufgeschlitzt hatte von Lotterer. Wirkt genauso wie die BMW-Szene aus Marrakesch, wie aus dem letzten Jahrhundert, aber ist auch in diesem Jahr passiert. Mhm. Und dann irgendwie in der U-Bahn in Stockholm eine Push-Nachricht zu schicken über unseren alten WhatsApp-Newsletter, das wird mir auch noch im Kopf bleiben. Ich weiß nicht, das ganze Wochenende in Bern war cool, weil da auch ganz viel passiert ist und es war alles so gut. Siehst es du? War alles einfach so gut.
Ich fühle mit dir.
2019 war schon ein cooles Jahr, ne?
Auf jeden Fall. Und jetzt startet ein neues Jahrzehnt, das kann ja nur noch toller werden.
Sehe ich auch so.
Die neuen 20er Jahre.
Pah. Golden 20s.
Die 20s. Die werden vielleicht nicht mehr so roaring wie die letzten 20s, aber das macht auch gar nichts. Die werden sicher auf eine andere Art und Weise spannend.
Dann macht Agak irgendwann seine Great Gatsby-Partys bei sich von seinem ganzen Formel-E-Money, was er sich zusammen verdient hat, und Extreme-E-Money. Dann wären es doch die Roaring Twenties.
Ja, bin ich mal gespannt.
Was aber auch ziemlich cool war an diesem Jahr, das muss ich auch noch hinterherwerfen, war die ganze tolle Interaktion und Treue von unseren Lesern. Und dafür ist die Weihnachtsepisode ja auch bestimmt, um nochmal ein ganz großes und von Herzen kommendes danke für eure Treue und überhaupt eure Teilnahme und das ganze Verfolgen von der Formel E zu sagen an all unsere Leser.
Und Hörer.
Und Hörer, die ganz besonders auch, weil das ist ja, nee, an alle. Nicht irgendwer besonders natürlich auch, an alle. Der erlauchte Kreis der E-Formel.de-Leserschaft. Wir haben euch alle sehr gern und es ist sehr toll, E-Formel.de zu machen, zu einem großen Teil dank euch tollen Lesern und Hörern. Deswegen auch an euch ein großes Dankeschön für ein cooles 2019. Wir lieben euch. Das klingt so abgedroschen.
Ist ernst gemeint.
Aber ist ernst gemeint. Und naja, dann auf das neue Jahrzehnt, oder?
Ja.
Auf das neue Jahrzehnt.
Dass die Gläser anstoßen hier, so.
Ja, ich habe jetzt tatsächlich gerade den Great Gatsby Agag vor mir, wie er mit dem Glas anstößt.
Mit dem Glas.
Auf dem Cover. Wie DiCaprio.
Ja, dann muss mal wieder jemand photoshoppen.
Ab geht die Post. Ich habe das Axolotl ins Auto gesetzt.
Ja, aber kann Agag mit Axolotl anstoßen dann auf dem Bild? Das würde mich sehr freuen.
Und da muss ich mal gucken. Das passt ja eigentlich nicht. Ich könnte Agag so ein Axolotl auf die Schulter setzen in dem Bild.
Ja, aber das geht auch. Na gut. Es reicht, wenn es einigermaßen authentisch ist. Wenn das Axolotl-Gesicht auf einem Menschenkopf prangt, ist für mich auch ist fein. Ist für mich realistisch genug.
Oder einfach auf das Gatsby-Plakat, auf das Filmplakat einfach ein Axolotl draufsetzen. Ja.
Also alles ist besser mit Axolotls.
Ja. Ist echt so. In dem Sinne, Prost Neujahr. Ja. Und frohe Weihnachten und so ein Kram, ne?
Ja, viel mehr gibt es, glaube ich, auch nicht mehr zu sagen, ne? Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, da ja jetzt dann Weihnachten und Silvester und Neujahr und so weiter ist, machen wir natürlich nicht kurz vor Silvester nochmal eine neue Episode. Wahrscheinlich gibt es gar nicht viel darüber zu reden, weil ja jetzt alle ein bisschen so in den Weihnachtswinterschlaf fallen werden. Wir sind dann zurück, nicht in 2, sondern in 4 Wochen am 12.01. Und da können wir uns dann gleich mit der Vorschau auf Santiago de Chile beschäftigen und der Panadas essen, oder?
Juhu!
So machen wir das. Aber auch euch, meine Lieben, ne? Herzlichen Dank fürs fleißige E-Podden mit mir und Tobi B, Timolein, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja, danke. Dir auch.
Danke,
auch
ebenso.
Ein Riesendank für die ganzen E-Pods.
Ist alles.
Das hat ja damit immer am meisten zu tun.
Ja, aber das muss auch sein, ne? Weil es Spaß macht. Aber wenn ihr nicht wärt, dann wäre es auch nicht wert. Wisst ihr, wie es ist. So, jetzt reicht's aber auch, genau, bevor wir jetzt hier weich werden wie ein Kuchenteig, der irgendwie ist, fällt mir keine gute Metapher ein. Ich drücke jetzt auf den Knopf, die Sendung ist vorbei. Wir machen jetzt Weihnachten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao. Frohe Weihnachten.
Ciao. Tschüss.